Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Kinder, wir freuen uns heute. Wir haben heute einen besonderen Tag. Ihr habt das Bild schon gesehen, Begegnungstag. Und ich hoffe, oder vielleicht die meisten sehen das, was steht unten, ganz unten? Nimm Jesus. Und über das wollen wir heute sprechen, was das bedeutet. Unser Studium hat zwei Teile. Der erste Teil, wir werden heute Vormittag darüber nachdenken, was Nimm Jesus praktisch für uns bedeutet. Und Nachmittag, wie wir das anwenden, was für eine Auswirkung das hat, wenn ich Jesus angenommen habe. Also über die zwei Teile wollen wir sprechen. Und hier können wir sehen, nimm Jesus bedeutet wirklich das Entscheidende. Ihr habt dieses schöne Motto, ich komme bald. Ihr kennt diesen biblischen Gruß, Maranatha. Was heißt das? Maranatha. Ich komme bald. Und hier ist dieser Wunsch da als Adventgemeinde, Jesus kommt bald wieder. Und wie wichtig ist es da, dass wir Jesus verstehen als unseren persönlichen Heiland, was das für uns ganz persönlich bedeutet. Wenn wir über diese Sache nachdenken, wenn es heißt, komm zu Jesus, nimm Jesus, dann möchten wir uns die Frage persönlich stellen, bist du immer mit deinem Glaubensleben zufrieden oder ist dir schon manchmal vorgekommen, ja, mir fehlt eigentlich ein bisschen der Eifer oder die Freude oder die Hingabe, wie es am Anfang war. Fehlt uns etwas in unserem Glaubensleben oder freuen wir uns auf das Kommen Jesus, dass Jesus sagt, ja, ich komme bald. Wir möchten heute nachdenken, was das praktisch bedeutet. Ich denke da an Afrika, da haben Missionare, waren unterwegs und an einer Station im Urwald haben sie Station gemacht. Sie haben ausgepackt, ihre Sachen, Zelte, dann haben sie ein kleines Feuer gemacht, gegessen und haben sie ihre Sache vorbereitet. Als sie das machen, da hat sie jemand beobachtet. Jeden Schritt und Tritt, alles wurde beobachtet. Wisst ihr, wer sie beobachtet hat, diese Missionare? Affen. Affen haben sie beobachtet, genau wie sie das Lager aufgebaut haben, was sie alles gemacht haben. Nachdem die Missionare weg waren, was machten die Affen? Die machten alles nach. Die machten das auch so wie die Missionare, auch dieses Lager und versuchten da Zweige und Äste hinzulegen und sogar zur Feuerstelle haben sie schöne Äste und alles hingelegt. Aber ein Problem hatten sie. Was konnten sie nicht nachmachen? Das Feuer. Um das geht es. Es geht um das Feuer. Und das wird heute unser Thema sein. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen in Lukas Evangelium Kapitel 12. Lukas Evangelium Kapitel 12. Und da lesen wir ein interessantes Wort von Jesus selbst. Lukas 12. Und das sagt hier Jesus Folgendes in Vers 49 und 50, Lukas 12, 49 und 50. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Ein interessantes Wort von Jesus. Jesus sagt hier, er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und er wollte schon, dass es brennete, aber vorher muss etwas geschehen. Und wir möchten über diesen Text nachdenken, drei wichtige Dinge. Wenn wir auf dem Glaubensweg uns befinden, dann ist es immer so wichtig, dass wir wirklich erkennen, welche Bedeutung Jesus für uns hat, dass er in uns dieses Feuer anzündet. Es ist ein Unterschied zwischen menschlichem Feuer und göttlichem Feuer. Es ist ein Unterschied zwischen menschlicher Eifrigkeit und göttlicher Hingabe. Und da möchten wir nachdenken, wie komme ich zu so einer, wie es Jesus sagt, dass ich auch ein feuriger Nachfolger Jesu bin. Jesus sagte, ich möchte am liebsten, dass es schon brennte, aber es brennt noch nicht. Wir haben hier drei ganz wichtige Gedanken. Wenn wir in unserem Glaubensleben wieder diese Freude, diese Hingabe, diesen Eifer uns wünschen, was ist da der erste entscheidende Schritt? Was denkt ihr? Dass wir sagen, ja, mein Glaubensleben ist so gewohnheitsmäßig gegangen, geht so gewohnheitsmäßig, Woche für Woche. Es fehlt so diese Freude in Herrn. Ich brauche etwas. Wir merken, wir leben heute in der letzten Zeit, wir sehen, wie alles so sich zusammenbräut und dass wir in einer besonderen Zeit leben. Und doch, das Volk Gottes ist manchmal so schwach, es fehlt etwas. Und was ist hier in diesem Wort das erst Wichtigste? Was sagt Jesus? Wo kann der Mensch wirklich Feuer bekommen? Jesus sagt, der große Ich bin gekommen. Wenn du und ich, wenn wir uns so eine freudige Nachfolge wünschen, bedeutet das, komm zu Jesus. Das heißt, nimm Jesus, dass wir zu Jesus kommen, dass er wirklich Realität wird. Wir kennen alle die 7-Cent-Schreiben, die Johannes auf der Insel Patmos geschrieben hat, im Auftrag Jesu an die 7 Gemeinden. Und das hat eine tiefe Bedeutung. Es waren einmal die lokalen Gemeinden, die damals existiert haben, aber es hat auch kirchengeschichtlich eine Bedeutung, die 7 Zeitperioden bis ans Ende. Und wir wissen, in welcher Zeitperiode wir leben. Wir leben heute in der letzten Zeitperiode. Und da hat Jesus auch einen Brief uns gesandt. Und es ist der Brief, wir haben das schon oft gehört, gelesen, an Laodicea. Was heißt eigentlich Laodicea? Haben wir eine Idee? Laodicea, haben wir schon öfter gehört. Es ist in Offenbarung 3 beschrieben, Laodicea. Wir haben Sardes, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Philadelphia, das sind so griechische Namen gewesen. Und da sagt er, schreib eine Botschaft. Und diese Botschaft an Laodicea hat etwas Besonderes. Zunächst einmal, was heißt Laodicea? Schreibe an die Gemeinde zu Laodicea. Laodicea bedeutet wörtlich übersetzt Volk des Gerichtes. Volk des Gerichtes, das am Ende liegt, in der Gerichtszeit. Volk des Gerichtes, das bedeutet Laodicea. Und dann kennt ihr diese Schreiben oder habt es sicherlich schon gehört, die letzte Gemeinde sagt, ja, ich bin satt und hab reich, ich bin reich, ich hab alles, mir fehlt eigentlich nichts. Und was sagt Jesus? Ist genau umgekehrt. Du bist schwach, du bist blind, du bist bloß. Dir fehlt eigentlich das Wichtigste. Und da sagt Jesus hier in Offenbarung 3, da sagt Jesus diesen göttlichen Rat, Vers 17, ja, da sagt die Gemeinde, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Also die Wirklichkeit ist ganz anders. So mancher Mensch ist erschrocken, als er zum Arzt geht und der Arzt sagt die Diagnose Krebs. Ich habe gar nichts gespürt, ich weiß gar nichts. Und da sagt Jesus hier, du weißt es gar nicht. Du weißt es gar nicht. Das ist eigentlich die Not. Und weißt es nicht. Du sagst, mir geht's gut, ich habe alles, ich brauche nichts. Du sagst, ich bin reich, aber es fehlt dir etwas. Und vielleicht wisst ihr, was fehlt der Gemeinde Laodicea in der Endzeit? Was fehlt dir eigentlich? Wenn wir dieses Bild anschauen, dann geht es ja noch weiter. Jesus gibt einen göttlichen Rat. Ich rate dir, dass du Gold kaufest, dass du weiße Kleider anziehst und dass deine Augen mit Salböl gesalbt werden. Aber jetzt sagt Jesus das Heilmittel. Er sagt, du brauchst etwas, du brauchst Umkehr. Aber in Vers 20, und den haben wir oft gehört oder oft gelesen, und ihr kennt dieses Bild, so mancher Maler hat dieses Bild gemacht, da steht Jesus vor der Tür und da heißt es, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Und was tut Jesus? Er klopft an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und in diesem Bild, Geschwister, wo steht da Jesus? Draußen oder drinnen? Das ist die Tragik. Das ist die Tragik von Laodicea. Wir haben alles, wir kennen alles, wir wissen alles. Und wo steht Jesus? Draußen. Das ist eigentlich. Und Jesus sagt, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Und wenn wir genau diesen Text lesen, dann tut Jesus zwei Dinge. Erstens, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Zwei Dinge tut er. Das eine haben wir gesagt, er klopft. Was tut Jesus noch? Findet ihr das aus dem Text noch heraus? Zwei Dinge. Er klopft und, bitte, er tut noch etwas. Er wartet, sehr gut, aber er tut noch was. Er tut noch etwas. Ich stehe vor der Tür und es steht zwischen den Zeilen, es steht nicht direkt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird. Er ruft, er ruft. Wenn wir in südliche Länder gehen, zum Beispiel in Spanien oder Italien, und da sind ja so Gehöfte, die wohnen ja ganz allein, und wenn du zu diesen Leuten gehst und sie besuchst, dann klatschst du, dann machst du dich bemerkbar, da rufst du, hallo, aki, ist jemand da? Um dann die Menschen, dass sie nicht erschreckt sind, wenn du auf einmal da bist. Und so war es auch im Morgenland, Jesus ruft, er klopft und er ruft. Und wenn jemand die Stimme hört, dann kommt er in ihr Herz hinein. Das ist das Entscheidende. Und Jesus, er klopft auf verschiedene Weise auch in unserem Leben. Oder er ruft auf verschiedene Weise Ereignisse, die wir in unserem Leben erfahren, wo wir merken, oh, da klopft Jesus. Ich denke an einen jungen Mann, der liebte zwei Dinge, schnelle Auto und schöne Frauen. Und eines Tages hat er einen Unfall, aber ganz knapp am Tod vorbei. Es war ein Adventistenkind. Und hat er gesagt, jetzt ruft mich Gott, jetzt mache ich keinen Spaß mehr. Er kehrt um, bekehrt sich und stellt sich ganz in den Dienst Jesus. Lässt sich ausbilden, geht auf die Missionsschule und wird ein Diener Gottes. Also hier merken wir, Gott ruft auf verschiedene Weise oder durch Krankheit, durch Leid oder irgendwie. Gott ruft oder er klopft, es ist die Stimme. Und da sagt Jesus, wer meine Stimme hört, es kommt auf das Hören an. Das ist das Entscheidende. Wer meine Stimme hören wird. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommt das Entscheidende. Ja, wir haben jetzt keine Tür hier. Was ist wichtig, wenn bei uns heute Morgen jemand stehen würde oder an einem Morgen er klopft oder er läutet? Heute läutet man. Was tun wir, wenn jemand läutet? Wir gehen zur Tür. Und dann? Und dann, ja, ist gut, wir schauen einmal, wer da ist. Ne? Wir müssen mal schauen, wer ist denn da überhaupt. Wir machen auf und dann?
Und dann entscheiden wir, ob ich ihn einlasse oder nicht.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Ich bekomme die Person erst dann herein, wenn sie sagen, bitte kommen Sie herein. Hereinbitten, hereinbeten. Das heißt, wenn Jesus an unsere Herzenstür klopft, dann wartet er auf uns. Ist nicht so automatisch, er klopft, ja, hallo, ich bin da, er kommt rein. Nein, Jesus will gebeten sein, dass ein Verlangen da ist, dass wir sagen, Herr Jesus, ich komme nicht mehr klar mit meinem Leben. Bitte komm doch in mein Leben und regiere du es. Ich möchte es ganz dir geben. Und dann kommt Jesus in unser Leben hinein. Und was tut er dann? Was haben wir hier gelesen? So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Auftun und beten, darum bitten, Herr Jesus, komm in mein Leben und dann werde ich das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dann geschieht eine tiefe Gemeinschaft oder das Abendessen. Im Orient ist die tiefste Gemeinschaft, wenn jemand an den Tisch gebeten wird. Da heißt es, jetzt gehörst du zu uns. Tischgemeinschaft, das ist etwas Schönes und das ist schön auch und ich freue mich, wir haben auch Potluck, Tischgemeinschaft, das bindet uns zusammen, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, um das geht es, wir sind Kinder Gottes und wir freuen uns auf das Kommen Jesu und da möchten wir doch jetzt schon hier als Kinder Gottes Gemeinschaft haben, wie viel mehr sehnt sich Jesus nach der Gemeinschaft mit uns und das sagt er hier, er sagt, bitte lass mich doch in dein Leben hinein. Das ist das Erste. Wenn in unserem Herzen dieses Feuer brennen soll, dann sagt Jesus, ich bin gekommen. Wir können das Feuer in uns nicht entzünden. Ein Papier kann sich nicht selbst entzünden. Ein Holz kann sich nicht selbst entzünden. Wir brauchen jemanden, der uns entzündet. Und das sagt Jesus. Ich bin gekommen. Wir dürfen, wir können, wir müssen zu diesem großen Ich bin kommen, dass er uns belebt, dass er uns etwas Neues schenkt, dass er uns Freude und Kraft schenkt und dann passiert etwas. Und wenn wir weiter über dieses Wort nachdenken, dann können wir die praktische Frage stellen, ja, wie schaut denn das praktisch aus? Wie kann ich eine praktische Begegnung mit Jesus haben? Wie schaut es aus? Heute im Alltag aus. Oder anders gesagt, vielleicht nehmen wir ein praktisches Beispiel aus der Bibel. In 2. Mose 34, da geschieht etwas. 2. Mose 34, da lesen wir, als Mose zu Gott kam. Und als Mose zu Gott kam, da hatte er Gemeinschaft mit ihm. Und dann passiert etwas. Vers 29, 2. Mose 34, Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hat er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Liebe Geschwister, liebe Freunde, was passiert, wenn ein Mensch Gemeinschaft mit Gott hat? Das kann man sehen. Mose war 40 Tage mit Gott zusammen in der Heiligkeit Gottes und sein Gesicht hat geglänzt. Und als die Aaron und Dieter sahen, die konnten, Mose, wir können dich gar nicht anschauen. Und dann hat er ein Tuch über seinen Kopf geworfen und dann hat er mit ihnen gesprochen. Und dann, wie er wieder mit Gott redete, hat er dieses Tuch abgenommen. Es hat eine Auswirkung auf unser Leben. Das ist das Großartige. Das ist das Feuer der Liebe, der Hingabe. Das wird gesehen werden können, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist das. Und so wird hier gesagt, als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Sagen sie, ja, das können wir gar nicht so sehen. Also es wird in unserem Leben, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, etwas passieren. Also wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kommen wir zu dem praktischen Punkt. Wie erlebe ich denn Gemeinschaft mit Gott? Da gibt es einen wunderbaren Text in Kolosser. Lesen wir diesen Kolosser 3, Vers 16. Was das jetzt praktisch bedeutet, denn oft wird man gefragt, ja, was heißt denn das praktisch? Wie kann ich heute, du und ich, Gemeinschaft mit Gott haben? Kolosser 3, Vers 16 heißt es folgendermaßen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Überdenken wir jetzt, wie kann ich heute im 21. Jahrhundert eine Begegnung mit Gott haben? Mose, ist er auf den Berg Sinai gegangen. Wie kannst du und ich heute eine Gemeinschaft haben? Durch was? Was sagt uns das Wort hier? Hier heißt es, ich nehme einmal eine andere Übersetzung, in der Guten Nachricht heißt es, gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Frage, wie kannst du und ich heute eine Begegnung mit Gott haben? Was sagt das Wort? Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen oder gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Also das heißt, wenn wir das Wort regelmäßig in uns aufnehmen, dann ist Jesus gegenwärtig. Die alten Griechen haben schon gesagt, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Umgang färbt ab, Umgang formt. Und wenn wir mit Jesus Umgang haben, dann wird das gesehen werden in unserem Verhalten, in unserem Reden, in allen Dingen. Aber es ist eine Kraft, und das ist das, was so wichtig ist. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Im Klartext heißt das, beschäftige dich täglich mit dem Wort Gottes. Darin liegt eigentlich die Kraft. Luther hat schon damals gesagt, das Wort sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Also er sagt mit anderen Worten, das Wort muss so stehen, wie es geschrieben worden ist. Und da müsst ihr euch nicht bedanken, sondern Gott gibt sein Wort, das für uns so prägend ist, umformend, das uns Kraft gibt, das uns Freude gibt. Und wie viele Menschen, als sie im Leid, in der Not waren, in der Trauer, wie viel Trost haben sie empfangen durch die Psalmen? Wie viel Trost haben sie durch die Worte Jesu empfangen? Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also das Wort, und das, liebe Geschwister und liebe Freunde, ist heute erlebbar. Das ist nicht etwas Theoretisches, sondern es ist erlebbar. Warum ist es erlebbar? Weil wir in der Wirklichkeit leben. Es gibt zwei Mächte in dieser Welt, das Gute und das Böse. Und wir merken ja das heute an diesen vielen Schwierigkeiten. Wir können es ja schon oft gar nicht mehr ertragen, wie boshaft der Mensch ist, wie getötet und gemordet wird und wie wichtig ist es da, in die Gegenwart Gottes zu kommen, in die Ruhe, in die Stille, in den Frieden hinein. Und da merken wir, da ist etwas anderes, eine ganz andere Atmosphäre. Und ich freue mich, ich weiß nicht, wer es war, wo du sagtest, die Schwester freut sich so, wieder in die Gemeinde zu kommen. Man merkt, Geschwister, wo Kinder Gottes zusammen sind, ist ein anderer Geist, ist eine andere Atmosphäre. Wir merken, Gott wirkt durch seinen Geist, Gott wirkt durch sein Wort. Und das merken wir bewusst oder unbewusst. Hingegen, wenn du irgendwo in einer Gesellschaft bist, wo es keinen Gläubigen gibt, das merkst du auch. Ich habe das erst kürzlich gemerkt, ich hielt eine Beerdigung und da war eigentlich kein Gläubiger, vielleicht ein Gläubiger, ja, also war sehr schwer. Und man hat richtig gespürt, die Eiseskälte. Man hat das gemerkt. Niemand hat was gesagt, aber man hat gemerkt, hier fehlt etwas. Und wenn man eine Beerdigung hält, wo Gläubige beerdigt werden oder viele Gläubige sind, dann spürst du auch die Atmosphäre, die Hoffnung, den Frieden. Es ist etwas da. Und das ist die Wirklichkeit, dass wir in zwei Reichen leben. Das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis. Und das ist automatisch, wenn ein Mensch eine Entscheidung für Gott trifft. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder die Sehnsucht haben nach Jesus, dass er uns Kraft gibt, dass er uns Freude gibt, dass er uns das gibt, was wir im Tiefsten suchen. Ich denke da immer wieder an das Wort Augustin, an den Kirchenvater im 4. Jahrhundert. Er sagt ja mal, meine Seele ruht nicht, bis sie ruht, o Gott, in dir. Und das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Das ist ja die Not der vielen Menschen heute und auch der jungen Menschen. Sie gehen von einem Event zu anderen, von einer Aufregung zu anderen. Aber haben sie Frieden? Nein. Sie werden getrieben, immer wieder Unruhe, immer wieder, es fehlt etwas. Und die Sehnsucht nach Gott hat Gott den Menschen ins Herz gegeben. Und solange diese Sehnsucht nicht erfüllt wird, läuft der Mensch unruhig durch die ganze Welt hindurch, auch wenn er viele Ereignisse erlebt und das und das und das. Das braucht er. Er braucht Gemeinschaft mit Gott. Warum? Weil du und ich, weil wir alle für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind. Und fehlt die, dann fehlt eigentlich das Wesentliche. Das ist es. Und so sagt Jesus, komm doch zu mir. Wollen wir in unserem Glaubensleben wirkliche Kraft und Freude haben, dann sagt Jesus, ich bin gekommen. Das ist der erste Punkt. Ein Feuer anzuzünden. Und dann sagt er in Lukas 12, wie geht die Geschichte weiter? Er sagt, ich wünschte, dass es schon brennen würde. Aber es hat, ja, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Lukas 12, 49. Auf Erden, was wollte ich lieber, dass es schon brennte? Vers 50. Aber jetzt kommt diese große Bedingung, dass dieses Feuer wirklich lichterloh brennen kann. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Da spricht Jesus von einer Taufe. Wir haben heute in der Lektion gehabt, Taufe, die Wassertaufe von Johannes dem Täufer. Und hier spricht Jesus von einer anderen Taufe. Was für eine Taufe ist das? Das ist die Leidenstaufe. Ich muss zuvor in das Leid hinein. Er spricht hier von Gethsemane, er spricht hier von Golgatha. Da muss ich herein, ich muss das große Opfer bringen und dann kann es, dann kann dieses Feuer entfacht sein, werden. Das ist das. Also erst hinunter. Wie ist mir so bange, bis ich sie vollbracht habe? Und da kommt jetzt eigentlich der Höhepunkt dieses Abschnitts, wo Jesus sagt, ja, das Feuer, das braucht jeder, der Jesus nachfolgt. Aber bevor dieses Feuer richtig brennt, muss ich mich opfern. Und da merken wir, es passt zusammen, Opfer und Feuer. Opfer verlangt Feuer. Und Jesus hat sein Leben gegeben, dass wirklich die Versöhnung geschehen kann, dass es in unserem Leben eine neue Lebensperspektive gibt, dass es in unserem Leben eine Hoffnung gibt. Das ist das Großartige. Und das, sagt die Bibel, das ist der Hauptinhalt der Heiligen Schrift, wie der rote Faden im Alten Testament. Der Messias wird kommen. Er kommt, er kommt. Und im Neuen Testament, der Messias ist gekommen und deshalb öffnet sich der Himmel, wie wir gelernt haben. Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt ist er da. Gott wird Mensch. Das ist das Großartige. Und die Menschen, sie sind ganz erstaunt. Was passieren da für Dinge? Das ist das, was wir brauchen. Und dann ging er diesen Leidensweg bis zu Ende, bis nach Golgatha. Und am Kreuz, was sagt er noch? Es ist vollbracht. Und es ist erstaunlich, wenn wir über das Leben Jesu nachdenken, bis zum Ende hat er gebetet, als er am Kreuz war oder ans Kreuz kam. Was hat er da gebetet? Unfassbar. Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir müssen denken, da ist noch der Schmerz durch seine Glieder gegangen. Und er betet, für wen betet er? Für die, die ihn kreuzigen. Unfassbar, das ist göttliche Liebe, das ist anbetungswürdig, so einen Herrn, seine Feinde schlagen ihn ans Kreuz und was tut Jesus? Er betet, unfassbar, das ist Jesus und deshalb brauchen wir diesen Herrn, der bis zum Tode uns geliebt hat. Es liegt ihm so viel an uns, dass er alles getan hat, dass wir ins Reich Gottes kommen. Und die Bibel sagt, er hat es ja nicht gelitten wegen ihm, sondern wegen mir, wegen dir, wegen uns hat er das gelitten. Die Bibel sagt, er war der Gerechte und der Preis ist der höchste Preis, den der Himmel bezahlt hat. Und so ist dieses Opfer verzehrt worden. Jesus brachte dieses Opfer und der Höhepunkt dieses Opfers können wir lesen in 2. Korinther 5, was daraus geschah oder geschieht. 2. Korinther 5, da haben wir dieses große Opfer. Das möchten wir mal lesen, was das bedeutet. 2. Korinther 5 und da lesen wir Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Oder ich lese Vers 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das angegeben, das die Versöhnung predigt. Liebe Geschwister, was ist das Wichtigste? Wenn wir heute oft mit Menschen sprechen und dann sagen sie, wie geht es? Ja, es geht gut. Und dann kommt immer so ein Satz, so ein Standardsatz. Hauptsache, wir sind gesund. Das ist doch das Wichtigste. Ja, das ist doch das Wichtigste, dass wir gesund sind. Ist es von der biblischen Perspektive auch so? Ist das Wichtigste die Gesundheit? Ist nicht die, dann werden die Kranken alle benachteiligt. Das ist nicht das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Das haben wir hier gelesen. Versöhnt mit Gott sein. Frieden mit Gott zu haben. Das ist das Wichtige. Wie viele Kranke gibt es? Wie viele Kranke kenne ich? Die haben einen Frieden, den der Gesunde oft nicht hat, den der Gesunde überhaupt nicht kennt. Frieden mit Gott steht an Nummer eins. Auf das kommt es an. Und das sagt die Bibel, so sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das braucht der Mensch. Und der Mensch hat so ein ruheloses Herz. Er sucht nach etwas. Eben er versucht, das in Vergnügen oder in Ablenkung oder in Arbeit diesen Frieden zu bekommen. Aber er findet ihn nicht. Frieden allein, wo bekommst du den? Am Fuße des Kreuzes von Golgatha. Da bekommst du Frieden. Und das hat Jesus für uns gemacht, für alle Menschen. Und wenn sie zu Jesus kommen, dann kommt dieser göttliche Frieden. Denn dann haben sie die Gewissheit, ich bin versöhnt mit Gott. Ich bin im Reinen mit Gott. Ich habe meine Sünde bekannt und er vergibt mir und ich stehe vor Gott rein da. Das ist das Größte, das ist das Schönste. Und diesen Auftrag gibt Jesus, oder hier der Apostel Paulus sagt er, was sind wir? Wir sind Botschafter an Christi statt. Was sollen wir den Menschen sagen? Lasst euch versöhnen mit Gott. Was geht denn einer Versöhnung voraus, bevor Menschen sich versöhnen? Was geht denn voraus? Streit, Krieg. Vorher ist man in Streit und dann kommt Frieden. Ja, richtig, natürlich, Reue auch. Also erst kommt, ist der Krieg und der Krieg ist zwischen Mensch und Gott. Die meisten Menschen kämpfen so gegen Gott, entweder passiv oder aktiv. Aktiv, sie lehnen Gott ab, ganz mit Bewusstheit. Viele sind passiv gegen Gott. Die sagen, ist mir gleichgültig, die leben ihr Leben. Ob es Gott gibt oder nicht, interessiert mich nicht. Das sind die passiven Menschen. Aber beide Gruppen lehnen Gott ab. Und jetzt sagt die Bibel, lass dich doch versöhnen mit Gott, sonst kommst du nicht zu dem Ziel, den dir Gott gesetzt hat, für das du eigentlich lebst. Dann läufst du am Sinn des Lebens überhaupt vorbei. Oft stelle ich den Menschen die Frage, ich habe eine Frage, was denken Sie, was der Sinn des Lebens ist? Und dann geben Sie mir zur Antwort, eine interessante Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, Sie wissen gar nicht, wozu Sie leben, sage ich. Aber im Laufe des Lebens wollten wir das schon wissen. Wozu lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Gemeinschaft mit Gott, wieder mit Gott zusammenzukommen, zusammenzugehören. Und das sagt die Bibel, das geschieht allein durch das Kreuz, durch die Versöhnung, die Jesus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat für alle Menschen. Und dann können wir wieder durchatmen. Und dann kommt wieder so eine Freude und so ein Friede in das Menschenherz, dass der Mensch merkt, jetzt ist das. Und so sagt Jesus, der zweite wichtige Punkt, ich wünschte, dass dieses Feuer angezündet wird. Ich möchte, dass es schon brennt, aber zuvor muss ich den Leidensweg gehen, die Leidenstaufe. Und Jesus ist diese Leidenstaufe gegangen und jeder kann Frieden mit Gott haben. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, was ist die erste Auswirkung, wenn ein Mensch das erlebt? Da gibt es eine praktische Auswirkung. Ich sage den Menschen das immer wieder. Das kannst du erleben, wenn du Frieden mit Gott hast. Das kannst du erleben. Ja, wie erlebe ich denn das? Römer 5, Vers 1. Da haben wir die Antwort. Wenn du mit Gott versöhnt bist, Römer 5, Vers 1, dann hat das eine Auswirkung. hat es eine Auswirkung. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind, versöhnt, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also was für eine Auswirkung hast du? Was? Wenn ich mit Gott versöhnt bin, meine ganze Schuld und Last habe ich auf Jesus geworfen. Was für eine Auswirkung ist das für mein Leben? Frieden. Frieden. Um das geht es. Frieden. Und das wird man, sieht man auch. Ich denke da, als Amerika bewohnt wurde von Ost nach Westen, da sind sie immer so weitergezogen, Schritt für Schritt. Und was haben sie gesucht? Viele haben Gold gesucht. Und da war auch eine Gruppe in Kalifornien, die haben nach Gold geschürft und gesucht und gesucht. Vier Mann. Und eines Tages sagt er, oh, da ist etwas. Da haben sie was gefunden. Aber sie waren ja jetzt nicht alleine an diesem Goldfeld. Es waren ja Hunderte oder Tausende. Und jetzt haben sie zu viert Folgendes gemacht. Wir sagen den Leuten nichts. Passt auf. Haltet den Mund. Denn sonst morgen sind sie alle da. Wir werden ganz stille sein. Und hingegangen, haben geschlafen. Nächsten Morgen, sie waren ja glücklich. Jetzt haben wir endlich das gefunden, was wir gesucht haben, monatelang. Und jetzt gehen sie, am Morgen gehen sie wieder auf ihren Platz. Und als sie so laufen, ja, Menschenmengen laufen hinterher. Sie sind garantiert, sie sind ganz irritiert und fragen, hast du was gesagt? Nein, nein, ich habe nichts gesagt. Alle vier, wir haben nichts gesagt, kein Sterbenswörtchen. Und dann fragen sie, ja, was wollt ihr denn? Warum läuft ihr denn hinter uns her? Ihr habt Gold gefunden. Ja, wer hat euch das gesagt? Das braucht uns niemand sagen. Das sehen wir an euren Gesichtern. An ihren Gesichtern haben sie die Leute gesehen, da ist was passiert. Sie konnten das nicht verbergen. Die Gesichter haben eine Sprache gesprochen. Ihr habt Gold gefunden. Und sollte es nicht so mit dem Christen sein? Genau. Also wenn wir Jesus nachfolgen, Jesus kennt kein trauriges Christentum. Wir können Freude haben, weil wir den Erlöser begegnet sind, weil wir den Erlöser kennengelernt haben, weil er unser Herr und Heiland geworden ist. Er ist bei und mit uns. Und das ist eine Freude. Und je mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben jeden Tag, wird sich das manifestieren in unserem Gesicht sogar, dass die Menschen sagen, ja, mit dir, da ist etwas passiert. Und wie viele Menschen haben erlebt, ich denke da an einen jungen Mann, ja, der hat eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann geht er nach Hause und er wohnt noch bei seiner Mutter und fängt an zu singen. Ist so glücklich. Und dann ist schon ein bisschen spät geworden, kommt die Mutter, klopft an seine Tür und sagt, hallo, wann hört denn das Konzert auf? Du singst ja, was ist denn los mit dir? Er war so glücklich, dass er Jesus gefunden hat. Also das zeigt sich auch ganz praktisch, dass wirklich ein Mensch vom Tod zum Leben gekommen ist. Und das ist das, was es ausmacht, Jesus zu kennen. Jesus zündet das Feuer in uns an, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Also deshalb heißt es, komm zu Jesus. Das ist der erste Schritt. Nimm Jesus. Der zweite Schritt heißt, übergib dich Jesus. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, was jeder hier im Raum praktisch machen kann. Jeder, was das nicht nur theoretisch bedeutet und sagt, na ja, vielleicht und so, ja, ich verstehe das schon. Was heißt das, sich Jesus zu übergeben? Drei Dinge. Und zwar, diese drei Dinge heißen, das erste Wort am Tag. Was könnte dein erstes Wort? Du schläfst, du wachst auf und was könnte jetzt dein erstes Wort am Tag sein? Vielleicht kennt jemand dieses Büchlein, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Gemeinschaft mit Gott, das ist ein wunderbares Büchlein, ist neu aufgelegt worden, kann ich euch nur empfehlen. Gemeinschaft mit Gott, was das praktisch bedeutet, steht hier drinnen. Das erste Wort, unser allererstes Gebet am Morgen sollte die Bitte um die Gegenwart Jesu sein. Das kann jeder von uns. Du stehst auf und sagst, Herr Jesus, sei jetzt gegenwärtig. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir brauchen Jesus. Nimm Jesus. Sein Licht, sein Leben, seinen Geist müssen immer unser sein. Wir brauchen ihn zu jeder Stunde. Also das ist nicht theoretisch, sondern du stehst auf und sagst, Herr Jesus, schenk mir deine Gegenwart. Das ist das erste Wort. Das zweite, unser erstes Werk. Was könnte jetzt das sein? Unser erstes Werk. Ich lese wieder einen Satz. Weihe dich Gott am Morgen, mach dies zu deinem allerersten Werk. Bete, Herr, nimm mich ganz als dein Eigentum an. Ich lege dir alle meine Pläne vor, gebrauche mich heute in deinem Dienst. Übergabe. Kann auch jeder tun, wenn er möchte. Dass ich sage, lieber Gott, ich übergebe mich dir ganz. Nimm mich du ganz hin, gebrauche mich, bleib bei mir und lasse all mein Tun in dir vollbracht sein. Das muss jeden Tag geschehen. Weihe dich Gott jeden Morgen für den neuen Tag. Und ein drittes. Was könnte das dritte sein? Also wir haben das erste Wort, die erste Tat und jetzt unser erster Wunsch. Was könnte der erste Wunsch sein? Am Tag, du stehst auf, was könnte, ja, jetzt könnte ich euch fragen, wir werden vielleicht viele Wünsche zusammenbekommen, aber was kann und was sollte der erste Wunsch sein? Herr, hilf mir, mein Bestes zu tun. Lehre mich, wie ich bessere Arbeit leisten kann. Schenke mir Kraft und Freudigkeit. Hilf mir, die liebende Fürsorge des Heilandes in meinem Dienst zu bekunden. Wunderbar. Ganz einfache Sachen. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn wir das tun, wird in unserem Leben etwas geschehen. Denke darüber nach. Das erste Wort um die Gegenwart Jesu. Das erste Werk übergib dich, Jesus. Und der erste Wunsch, Herr, hilf mir heute, mein Bestes zu tun. Du hast mir Gaben und Fähigkeiten gegeben. Ich möchte das Beste tun. Lehre mich, wie ich bessere Arbeit leisten kann. Und wenn das in unserem Leben geschieht, da passiert etwas. Und das, dann wird es aufregend und dann wird es spannend, dass du erleben kannst, Gott ist in dein Leben eingetreten. Gott führt dein Leben und du machst Begegnungen mit ihm und du machst Erfahrungen mit ihm. Und es ist so schön, ich achte jetzt in letzter Zeit auf ganz kleine Erfahrungen. Jeden Tag, wo ich dann am Abend so nachdenke, tatsächlich, auch nur, wenn mich Gott an irgendetwas erinnert, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Oder wenn ich jemanden anrufen soll oder besuchen soll oder irgendetwas. Es ist so wunderbar, mit Gott zu leben, weil ich merke, Gott führt mich. Und Gott führt uns, wenn wir das tun. Und das Entscheidende ist, und deshalb war es so wichtig, dass wir dieses Bild richtig verstanden haben, wo Jesus an die Tür klopft. Das Entscheidende ist, liegt bei mir, indem ich die Tür auftue. Und dann kann Jesus hereinkommen, wenn ich die Tür geschlossen halte oder nicht auftue. Gott zwingt nicht, er kommt nicht mit Gewalt rein, sondern ganz freiwillig. Ich möchte Jesus haben, er soll in mein Leben kommen und dann geschieht etwas. Und das sind drei ganz praktische Dinge, die ich tun kann. Also, komm zu Jesus, ist der erste Hauptgedanke. Zweite Hauptgedanke ist, übergib dich Jesus. Und jetzt kommt noch ein dritter Gedanke in diesen Abschnitt in Lukas 12. Der ist vielleicht nicht so angenehm. Wir staunen, wenn wir jetzt das lesen werden, wenn wir sagen, was, das hat Jesus gesagt? Das ist ja gar nicht möglich. In Lukas 12 können wir das dritte Element lernen, was praktisch bedeutet, nimm Jesus. Hier wird uns dann gesagt in Lukas 12, die folgenden Verse, Vers 51, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage, nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein. Drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und dann sagen wir, ja, das passt jetzt gar nicht. Jesus hatte uns doch versprochen, Frieden zu bringen. Und jetzt sagt er, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Nein, sondern Zwietracht. Ja, was meint hier Jesus? Hier haben wir den dritten Hauptpunkt. Nicht nur komm zu Jesus, übergib dich Jesus, sondern lebe mit Jesus konsequent. Also das heißt, wenn ein Mensch eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, dann ist das nicht ein Spaziergang, dann kommt der Kampf. Dann geht es auch durch Kampf. Und da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert, Zwietracht. Das heißt, wenn wir treu zu Jesus stehen, dann gibt es Schwierigkeiten. Von uns aus nicht, ob wir das wollen oder nicht. Weil wer tritt jetzt auf den Plan? Wer ist es? Der Widersacher, der Feind, denen gefällt es nicht, dass ein Mensch treu diesen Weg geht und so zum Segen für viele sein kann. Und dann wird er attackiert. Und dann, wo fängt denn der Kampf an, nach Jesu Worten? Wo fängt er an? In der Familie. Habt ihr das auch schon erlebt? In der Familie geht's los. Schwiegertochter gegen Schwiegermutter, Schwiegersohn. Also in der Familie, nicht weit in der Familie rumort's. Ich habe es öfter erlebt. Ich komme zu den Leuten, halt Bibelstunden, die Menschen öffnen ihr Herz, nehmen das Wort auf und dann sagen sie, wissen Sie, bevor Sie kamen, war in unserem Haus Frieden. Jetzt ist dauernd Kampf. Wieso ist das? Weil dieser Mensch dieses Wort ernst nimmt und mit Jesus lebte. Und das hat der Verwandtschaft nicht gefallen. Und da haben sie geschimpft und das gemacht und das. Auf einmal gab es Kampf. Sagt er, also bevor Sie hier waren, war es Ruhe. Jetzt ist Kampf da. Das ist etwas ganz Natürliches, weil da zwei Mächte zusammenkommen. Wenn wir ernst mit Jesus leben, schläft der Teufel leider nicht. Da geht er ran. Und aus diesem Grunde sagt Jesus, es gibt Kampf. Aber das Entscheidende in diesem Leben mit Jesus, dass wir treu sind, dass wir uns an Jesus halten und dass wir sagen, ich habe diesen Weg erkannt, ich möchte treu meinen Heiland folgen. Und Jesus gibt uns die Verheißung, er wird mit uns sein und er wird unser Kämpfer sein. Und das ist das Großartige, dass wir jetzt nicht diesen Kampf kämpfen müssen, sondern wir dürfen ihn getrost in Gottes Hände legen und sagen, Herr, tu du das. Und dann, Geschwister, und dann kommen die Erfahrungen, wie Gott eingreift, wie wunderbar. Ich könnte euch da viele Erfahrungen erzählen. Ich denke an einen Mann, der seine Frau ist Adventist geworden und der sagt, so nicht. Und sie geht schlafen und am Abend sagt er, komm mit dem Messer, mach diesen Weg nicht, sonst passiert etwas. Und sie sagt, ich kann nicht, es geht nicht. Dann hat er beobachtet, wie zu jeder Zeit, jede Woche zu einer bestimmten Zeit der Prediger kam, um Bibelstunden zu geben. Und da hat er gesagt, ich habe meine Axt, da wird jetzt was passieren. Das macht er nicht mit meiner Frau. Hat die Axt genommen, kam früher von der Arbeit nach Hause und wollte einen Anschlag an den Prediger tun. Er wusste genau, aha, da hat er gehört, wann er kommt, ich weiß nicht, was, 4 Uhr oder was, irgendwann, da wird was passieren. Der Prediger hat so eine Unruhe an diesem Tag, dass er sagt, ich muss eigentlich früher, ist nicht so geplant, ich muss eine Stunde früher zu dieser Frau gehen und Bibelstunde halten. Und kommt genau eine Stunde früher, hält die Bibelstunde und geht weg. Und der Mann, der kommt später, wo ist er? Ach, der ist schon wieder weg. Seht ihr, wie Gott geführt hat? Wunder über Wunder. Wenn ein Mensch Jesus nachfolgt und treu geht, Gott hält seine Hand über seine Kinder und beschützt sie. Und so hilft uns Gott, wenn wir treu sind, wenn wir sagen, ich möchte treu diesen Weg gehen. Deshalb lebe mit Jesus, sei treu, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Du hast den Herrn der Herren, der über alles steht. Er wird dich bewahren und beschützen und dir helfen in jeglicher Weise. Das ist das Großartige. Und so können wir zusammenfassen, was Nimm Jesus für unser persönliches Leben bedeutet. Erstens, Nimm Jesus bedeutet, komm zu Jesus. Zweitens, übergib dich bitte ganz Jesus. Alles. Und drittens, lebe mit Jesus. Lebe mit Jesus und dann wirst du die Freude haben, ach Herr Jesus, komme bald. Amen.